Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück zu Porta, dem Geschichtspodcast von Volksfreund.de. Am Mikrofon ist Miguel Castro. Vor 100 Jahren hat das Rheinland sich selbst gefeiert. Nicht nur hier in Trier, sondern auch in Köln, Bonn, in Düsseldorf, in Aachen, in Koblenz. Große Feiern waren das. Und die standen aber auch im Zusammenhang mit Krieg, mit Politik und mit nationaler Identität. 1925 war das. Nur wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und auch nur 8 Jahre vor der Machtergreifung der Nazis. Also eine wilde Zeit, die wilden 20er, sagt man ja auch immer dazu. Ja, und in Trier war ein wichtiges Element dieser Feiern. Eine große Gewerbeschau. Unsere Zeitung, der Volksfreund, hat darüber zum Beispiel auch groß berichtet mit gleich mehreren Sonderausgaben. Aber nicht nur der Volksfreund, sondern auch andere Medien. Und den Namen des Oberbürgermeisters, der diesen Feiern in Trier damals vorstand, den dürften hier nicht wenige Auto- und Fahrradfahrer bei uns kennen. Das ist nämlich eine wichtige Straße in der Innenstadt, die nach ihm benannt worden ist, Albert von Bruchhausen. Mehr zu dieser Zeit kann uns unser heutiger Gast erzählen. Wolfgang Matt vom Stadtarchiv Trier hat sich mit dieser Epoche intensiv auseinandergesetzt. Vielen Dank, dass du hier bist.
Hallo allerseits und ich freue mich, da hier den Podcast mit dir zu machen.
Wer war denn Albert von Bruchhausen?
Ja, Albert von Bruchhausen kam eigentlich ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, wurde 1859 in Oelde geboren, studierte dann Rechtswissenschaften in Freiburg, in Straßburg. Straßburg war damals Teil des Deutschen Reiches, als Reichsland unterstand es direkt dem deutschen Kaiser und studierte dann zum Schluss auch in Berlin. Er machte dann relativ zügig Karriere, war 1883 Referendar, 1888 Rechtsassessor und war dann in Essen Rechtsanwalt bis 1881.
Das heißt, er ist ein Kind des Deutschen Kaiserreiches, ne? Des wilhelminischen Deutschlands,
genau,
noch vor dem Ersten Weltkrieg.
Genau, auch des preußischen, gerade dem preußischen Teil des Kaiserreiches, also yeah, gerade der Kernzelle, wenn man so will, vom Deutschen Kaiserreich.
Yeah. Ja, ich habe ein Foto von ihm mal gesehen, da sieht man einen sehr gepflegt wirkenden älteren Herrn, aber sehr distinguiert, sehr, sehr vornehm wirkend, ne?
Ja, so das typische Beispiel von, was man sich so vorstellt aus der wilhelminischen Epoche, was da, wie die Würdenträger da aussahen. Genau. Es gibt auch große Bilder von der Einweihung von der Moselbrücke, der Kaiser-Wilhelm-Brücke, wie er da auch Wilhelm begrüßt. Man kennt sofort die Epoche, in der die Bilder entstanden sind, ich sag's mal so.
Und das war ja 1913, die Einweihung
genau, 1913
der neuen Brücke. Das heißt, da war der schon hier Oberbürgermeister?
Da war er schon eine ganze Weile hier Oberbürgermeister. Er war 1904 als einfacher Bürgermeister, 1905 wurde er dann Oberbürgermeister und ab 1910 durfte er auch die goldene Etikette tragen, was ein große Ehre ist und die in der Regel vom Monarchen, also in dem Fall dem preußischen König, eben Wilhelm II. Verliehen worden ist.
Und er ist ja sehr lange Bürgermeister gewesen, ne? Oberbürgermeister.
Bis 1927 und dann ist er in Ruhestand gegangen. Und genau direkt zu seinem Ruhestand wurde im Prinzip im selben Jahr noch die angesprochene Straße von ihm nach ihm benannt.
Die Bruchhausenstraße.
Die Bruchhausenstraße. Richtig schön zentral gelegen, ja.
Da hat er aber noch gelebt. Also er ist
es war noch zu Lebzeiten. Er ist dann erst 48 in Breisgau gestorben, in Bruchheim. Ist dann also zurück nach Baden gegangen. Was man vielleicht noch in seiner Rolle in Trier erzählen kann, ist, dass er viele Eingemeindungen vorgenommen hat, also Palien zum Beispiel 1907, St. Matthias, St. Medard 1908 oder Heiligkreuz 1910. Unter ihm ging auch die ganze Elektrifizierung, die Wasser- und Gaswerke wurden unter seiner, städtischen Wasser- und Gaswerke wurden unter seiner Regie gebaut, auch die Straßenbahn.
Das heißt, das ist ein Aufbruch in die Moderne,
genau,
sozusagen.
Genau, also gerade in seiner Bürgermeisterschaft fällt eigentlich so wirklich der Aufbruch in die Moderne.
Der hat ja nicht nur Politik gemacht für die Stadt Trier, oder?
Er war jetzt auch typisch als hoher Würdenträger, als Oberbürgermeister, war er auch hier in einem der zentralen Gewerbezweige eben der Weinwirtschaft beschäftigt. Er war da maßgeblich beteiligt an der Gründung des Deutschen Rings. Wein, man muss sich vorstellen, Wein wurde damals fuderweise versteigert. Und es war durchaus sinnvoll, auch einfach um gute Preise zu erzielen, dass man den Versteigerungsprozess vereinheitlicht. Und genau daran war Bruchhausen maßgeblich beteiligt. Ich muss auch sagen, der deutsche Wein boomte nach 1900 bis zum Beginn vom Ersten Weltkrieg. Also ich habe hier mal ein paar Zahlen rausgesucht. Die Weinhandlungen in Trier haben sich allein von 1900, es gab da ungefähr 69 Weinhandlungen, verdoppelt auf 1919 im Jahr 1913. Im Ersten Weltkrieg brach das natürlich alles ein.
Ich wollte gerade sagen, der Albert von Buchhausen ist ja Oberbürgermeister geworden in einer Stadt, die damals prosperiert hat. Dann kommt der Erste Weltkrieg, es kommt die Niederlage Deutschland und es kommt eine französische Besetzung, es kommt Not. Also auf einmal war er Chef einer Stadt, die wahrscheinlich ziemlich verarmt war und ziemlich viele Probleme hatte.
Ja, Trier ganz besonders, weil es ja im äußersten Westen jetzt lag. Man hatte früher Elsass-Lothringen dran, wo man ohne Zollschranken einfach mit handeln konnte, was ein großer Absatz war für Trier, einfach Mosel aufwärts. Luxemburg war noch im Zollverbund, also man konnte auch unverzollt nach Luxemburg handeln. Und was für den Regierungsbezirk Trier ganz besonders bitter war, war, dass eben das industrialisierte Saargebiet weggefallen ist. Also vor allem im Norden war hauptsächlich Landwirtschaft, die dann auch ihren Absatzmarkt quasi verloren hat, während im Süden eher Eisen und Kohle produziert worden ist, Stahl und Kohle, war eher Trier und aufwärts eher für seine Naturalien berühmt.
Die Franzosen hatten ja, nachdem sie den Ersten Weltkrieg ja gewonnen hatten und Deutschland dann Geburt der Weimarer Republik ja erstmal in politische Krise stürzte, auf einmal war es nicht mehr Kaiserreich, sondern eine Republik und dann sollte eine demokratische Verfassung abgewandelt werden. Und dieses Trier hier, das fiel ja, du hast es erwähnt, unter französische Besatzung. Die Franzosen haben ja nicht nur Trier besetzt, sondern ja quasi das gesamte Rheinland. Also
das war durchaus geteilt, die Besatzungszone. Also es gab, Trier war zuerst, was man gerne vergisst, ein halbes Jahr lang amerikanisch besetzt. Und die Amerikaner haben natürlich ihre strenge, wie sagt man es da freundlich, Temperance Movement nennt man es auf Englisch. Also gerade, dass man sich vom Alkohol weghält, was natürlich hier im Trier mit großen Weinbauern schwierig war. Es gab strenge Sperrstunden, eine vormittags, eine nachmittags. Und die wurden auch wirklich einerseits von den Soldaten natürlich versucht zu brechen und es gab dann durchaus auch handgreifliche Streitereien mit den Wirten. Andererseits hat die Militärpolizei natürlich sehr stark darauf Acht gegeben und wenn man da jetzt illegaler Ausschank festgestellt wurde, gab es harte Strafen, was natürlich auch bei den Trierern sehr unbeliebt war, wenn man allein wegen Alkoholausschank zum Teil ins Gefängnis musste.
Und der von Bruchhausen musste natürlich da wahrscheinlich dann kooperieren mit dem Besatzungskrieg.
Durchaus, er hatte gar keine Wahl. In Trier waren dann die Franzosen ab 1919. Es gab aber auch eine belgische Besatzungszone, also zum Beispiel Aachen wurde von den Belgiern besetzt und auch Briten waren hier, also Köln war meines Wissens nach britisch besetzt.
Dieses besetzte Trier lief dann auch wirtschaftlich nicht mehr rund.
Genau, also es ist viel weggebrochen, aber es gab auch einfach Probleme, die auch die ganze Besatzungszone, vor allem links des Rheins, betroffen haben. Es gab, die Franzosen wollten durchaus auch, ich sage es mal in Anführungszeichen, sich rächen für den Ersten Weltkrieg und haben es auch wirklich erschwert. Es gab einseitige Zollabkommen, also französische Waren durften unverzollt nach ins Besatzungsgebiet eingehen. Andersrum gab es hohe Schutzzölle, also gerade für Weinbau war das ganz schlimm. Dann gab es den sogenannten Rheinkampf, also das Deutsche Reich hat auch im Rheinkampf hohe Abgaben, hohe Reparationszahlungen machen, das finanzielle, pekuniäre, indem man einfach Geldabgaben abgeben musste. Andererseits waren auch Sachleistungen, ganz besonders die Rheinkohle, Ruhrkohle war zentral, dass man die nach Frankreich unentgeltlich schafft. Als die Fuhren dann nicht mehr kamen, haben dann Belgien und Frankreich mehr oder weniger eigenmächtig das Ruhrgebiet besetzt und wollten eben erzwingen, dass man die Kohle jetzt eben in die Siegermächte verschifft oder verschickt, auch mit der Bahn kam ganz
die viel. Berühmte Ruhrbesetzung.
Die berühmte Ruhrbesetzung.
Im Jahre 1923.
Genau.
Und das löst ja dann wirklich dann mehr oder weniger eine katastrophale
Eine riesige Krise. Die Reichsregierung hat dann den passiven Widerstand ausgerufen. Also es hieß einfach, dass man Arbeit niederlegt, eben auch gerade die Ausfuhr von der Kohle verhindert. Bahner haben einfach gestreikt. Aber auch von Bruchhausen hat zum Widerstand aufgerufen in Trier, obwohl er ja eigentlich abseits des Ruhrgebiets war.
Ja. Das haben die Franzosen auch übel genommen.
Sehr übel. Er wurde dann eigentlich fast direkt danach ausgewiesen und musste dann fast ein ganzes Jahr lang, ziemlich genau ein Jahr lang außerhalb von Trier seine Geschäfte tätigen. Wie weiter da Einfluss üben konnte auf die Stadtverwaltung, ist nicht bekannt. Da haben wir auch keine Überlieferung im Stadtarchiv.
Das heißt, er ist als Oberbürgermeister also ausgewiesen worden, auch mit seiner Familie, glaube ich.
Mit seiner Familie. Er hatte dann 4 Tage Zeit, um auszureisen.
Wahnsinn.
Und wurde dann auch ausgewiesen. herausgeschmissen.
Ja. Und in der Zeit blieben dann in Trier dann zwar wahrscheinlich Beamte?
Die großen Führungskräfte wurden ausgewiesen, aber die Schicht darunter durfte bleiben, weil sie einfach wichtig waren für die Stadtverwaltung, weil das Militärgouvernement einfach nicht ohne Leute, die die Abläufe kannten, einfach nicht arbeiten konnten. Das hat sich dann auch im Separatistenbewegung dann später
gezeigt. Die berühmte Separatisten, die der Bruchhausen wiederum dann ja quasi nicht live miterleben konnte.
Er war im Exil, ne? Er war im Exil.
Ja. Was ist denn da passiert bei den Separatisten?
Also das Rheinland war ab 1815 preußisch und Preußen so als erzprotestantische Macht hier im katholischen Rheinland, gerade in Trier, war immer schon so, ja, man hat sich schon im Prinzip fast schon auch besetzt gefühlt von den fiesen Protestanten in Berlin, die dann auch, ja, man kennt ja vielleicht aus den alten Aufnahmen das preußisch-zackige, widerspricht sich jetzt nicht unbedingt dem rheinischen Frohsinn, der rheinischen Lockerkeit. Mhm. Und war immer ein schwieriges Verhältnis. Man hat dann aus Preußen auch Funktionsträger hergeholt, die dann aufgepropft wurden, mehr oder weniger, auf die lokalen Eliten.
Ich sag nur Albert von Bruchhausen sozusagen.
Zum Beispiel auch ein Albert von Bruchhausen Fall. Und war nicht immer ganz leicht. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es durchaus Bewegungen, die auch große Unterstützung fanden. Sogar auch Adenauer war dafür, dass man dann das Rheinland mehr oder weniger aus dem preußischen Gesamtstaat löst und einen eigenen föderalen Staat macht, der eben die rheinischen Bedürfnisse im Blick hat und viel weniger nach Berlin zentriert ist.
Adenauer, du meinst den Konrad Adenauer?
Konrad Adenauer, dann später unserer, damals noch Oberbürgermeister von Köln, späterer der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik.
Und es hat ja auch tatsächlich auch Versuche gegeben, der Separatisten wirklich die Macht zu übernehmen.
Genau, also 1923 eskaliert insgesamt die Lage. Wir haben den Ruhrkampf, den Rheinkampf. Wir haben eine Hyperinflation, die da mit einhergeht. Also bis zur Einführung von der Rentenmark, man muss sich vorstellen, man hat sie damals nur noch die alte Währungspapier, Papiermark genannt. Zum Schluss ging dies wirklich durch die Decke. Es gab dann einen Umrechnungskurs Ende 1923 von 1 zu 1 Billion. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen, die dann umgetauscht wird. Auch Gehälter konnten nicht mehr ausgezahlt werden. Pensionen, Angestellten-Gehälter. Also ganz dramatische Zustände. Und in dem Fall hat dann die Separatistenbewegung eben auch die Gunst der Stunde genutzt und versucht, gewaltsam fast schon zu putschen. Und ja, die Abtrennung von Preußen zu erzwingen.
Mit französischer Unterstützung?
Mit französischer Unterstützung. Also Treffen der Separatisten wurden wirklich von französischer Gendarmerie bewacht, um sie eben vor der deutschen Polizei oder auch gegen Demonstranten zu schützen. Das Rathaus wurde besetzt, es wurde die Rheinlandflagge gehisst, grün, rot, weiß war die. Und ironischerweise, genau zu dem Zeitpunkt, hat die Stadtverwaltung, die ja aber noch Deutschen Reich treu war, gesagt, nee, ohne uns, wir machen da nicht mit bei den Separatisten. Die haben dann erzwungen, dass sie wieder ins Rathaus durften. Dann hatten wir im Rathaus eine deutschlandtreue Regierung gehabt oder Verwaltung und drüber ist aber der Separatistenbanner geweht auf dem Rathaus. Also ganz absurde Situation.
Da hat ja in Trier ein Gastwirt damals mitgemischt, Hubert Marzen, über den werden wir uns mal in einer späteren Podcast-Folge mal unterhalten, denn er ist der Bruder von einem Kinopionier gleichen Namens hier aus Trier gewesen. Aber dieser Loslösungsversuch und überhaupt diese ganze Ruhrkampf- und Hyperinflationsgeschichte, die ist ja dann gegen Ende 23 ja abgeflaut, also überwunden worden. Genau. Und Bruchhausen konnte auch dann auch wieder zurückkehren.
Genau. Bruchhausen konnte dann 24 zurückgekommen und ja, abflauen, das ging relativ zügig, kamen einfach viele Glücksfälle zusammen. Der französische Ministerpräsident, der ganz groß gepocht hat auf den Ruhrkampf, wurde abgewählt. Es kam einen anderen, der wieder mehr auf die Aussöhnung mit Deutschland Macht hat. In Deutschland kam auch der Gustav Stresemann, kennt man wahrscheinlich, wie eine Regierung, der dann auch als seinerseits den Ruhrkampf beendet hat und gesagt hat, nee, wir müssen mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiten, der passive Widerstand müssen wir aufgeben, weil es auch uns finanziell ruiniert. Es wurde dann die Rentenmark eingeführt, die Währung hat sich stabilisiert und generell auch die Wirtschaft hat wieder einen Aufschwung gehabt. Und auch die Separatisten haben dann irgendwann den Bogen überspannt gehabt. Und die französische Schutzmacht hat dann auch langsam wieder die deutsche Polizei ihr Amt walten lassen.
Und zwei Jahre später, vielleicht erklärt das auch so ein bisschen den Hintergrund, warum dann zwei Jahre später auf einmal dann gesagt wird, jetzt feiern wir 1000 Jahre Rheinland. Ich meine, wir reden dann von einem Ereignis im Jahre 925, also tiefstes Mittelalter. Ja. Wie kommen die denn auf diese Idee?
Also die Idee einer großen Feier zur, ich sag's mal so, patriotischen Unterstützung von dem rheinländischen Wesen war schon lange im Schwange. In Köln gab es schon erste Planungen, gerade in dem Krisenjahr 1923. Und Trier, ja, hat sich dann auch dem mehr oder weniger angeschlossen. Aber 23, gerade in dieser Krisensituation, war es einfach nicht realisierbar. Einfach auch, weil die Besatzungsmächte, es waren ja mehrere, einfach, ja, so sehr die Hand drauf gehalten hat, dass man einfach das nicht möglich war. Dann hat man versucht, ein möglichst geschicktes Ereignis zu finden, dass sie eben gerade zwischen 23 und 25 zu feiern war. Und dann hat man eben diesen Übergabe des Herzogtums Lothringens einem ans Ostfränkische Reich herausgegraben.
Okay, das musst du jetzt näher erklären, was da genau passiert ist.
Also Karl der Große kennen wir ja alle. Mhm. Und er hat das große Frankenreich gegründet, das sich dann später in drei Teile aufgeteilt hat. Westfranken, daraus ist später Frankreich geworden. Westfränkische Reich, Mittelfränkische Reich, das war dann ja, Burgund bis hoch nach in die Niederlande und dann gab es eben...
Und wir, ne?
Genau, also Trier, Aachen und so kam da auch zum Mittelfränkischen Reich gehört und dann gab es noch das Ostfränkische Reich und daraus hat sich dann später das Heilige Römische Reich und dann auch natürlich Deutschland entwickelt. Und es ist ja eigentlich absurd, aber man hat daraus, weil es ja eigentlich ein Reich war, aber man hat daraus jetzt so einen Dualismus gemacht zwischen eben dem Westfränkischen Reich im Frankreich und dem Ostfränkischen Reich im Deutschland, die sich dann versucht haben, das Mittelreich quasi aufzuteilen.
Ich wollte gerade fragen, also Mittelreich gibt es ja heute nicht mehr.
Nee.
Ja, aber du hast ja erwähnt, es gab da einen Vertrag.
Genau, den Vertrag von Bonn 921. Da wurde dann festgelegt, dass das Herzogtum Lothringen eben nach Ostfranken geht. Und Lothringen können wir uns jetzt nicht vorstellen, wie man es heute macht, eben Metz und Umgebung, sondern es hat durchaus bis weit an die Rheingrenze gereicht.
Also ein großes Lothringen.
Ein großes Lothringen, genau.
Der Vertrag von Bonn. Mein Kollege Alexander Wittlings erklärt die Details.
Wir schreiben das Jahr 921. Das Reich Karl des Großen ist 100 Jahre nach seinem Tod geteilt. Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten zwischen dem nun bestehenden Ostfranken, dem späteren Frankreich, und Westfranken, dem späteren Deutschland. Ein Gipfeltreffen beider Herrscher soll für Entspannung sorgen. Salomonisch wird ein Ort für das Treffen ausgewählt, mit dem beide Seiten leben können, die Mitte des Rheins bei Bonn. Und genau dort, auf einem Schiff, treffen am 7. November 921 der westfränkische König Karl der Einfältige und der ostfränkische Regent Heinrich von Sachsen zusammen. Resultat: ein Friedensvertrag und die Anerkennung des territorialen Besitzes. Zwischen beiden Reichen liegt das Herzogtum Lotharingen. Es gehört mal zum West-, mal zum Ostfränkischen Reich. 921 ist es seit wenigen Jahren Teil des Westfrankens. Herzog Giselbert beherrscht ein ausgedehntes Gebiet. Er ist auch Laienabt der unabhängigen Klöster Echternach und St. Maximin bei Trier. Doch bald nach dem Vertrag von Bonn stürzt das Westfränkische Reich in innere Zwistigkeiten. Man könnte auch sagen, wieder mal. Und Heinrich von Sachsen nutzt die Gelegenheit, Lotharingen zu besetzen. Fürst Giselbert muss schließlich 925 die Oberherrschaft Heinrichs und damit die Zugehörigkeit seines Herzogtums zum Ostfränkischen Reich akzeptieren. Das Reich, woraus sich das heutige Deutschland entwickeln sollte.
1000 Jahre später sehen also Politiker, Historiker, Honorationen die Gelegenheit, da was zu bewegen, oder wie?
Genau, es war ja politisch, aber auch gesellschaftshistorisch fast schon gewünscht, dass man jetzt eine, gerade jetzt in dieser Krisenzeit, ein Fest findet, ein Ereignis. Und maßgeblich ging das jetzt hier vom Archivdirektor in Köln aus. Generell gab es mehrere große Würdenträger, die auch historisch bewandt ist. Also eben gerade der Kölner Archivdirektor, aber auch Konrad Adenauer haben dann einfach versucht, forciert ein Ereignis zu finden, was eben für die deutsche oder die eigene rheinländische Identität nutzbar ist, um auch gerade dem Separatismus Vorschub zu halten. Andererseits aber auch freundlich, ohne dass man der Zensur anheimfällt, ja, den Gegensatz zu Frankreich herausarbeiten können. Weil es gab auch durchaus Bemühungen, dass man auch Rheinland vielleicht sogar in Frankreich anschließt.
Ja, das heißt, so ganz nach Völkerverständigung, nach heutiger Völkerverständigung, klingt das jetzt nicht so ganz.
Ja, also du kennst ja vielleicht den Begriff der deutschen Erbfeindschaft, vor allem im 19. Jahrhundert konstruiert hat, also im Zuge der Befreiungs Kriege gegen Napoleon, aber auch im Krieg von 1870-71 hat man sich dann bis auf Ludwig den 14. und auch sogar der 30-jährige Krieg bezogen, weil es gab immer wieder ziemlich blutige Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Frankreich. Und Frankreich auf der anderen Seite hat Deutschland sehr, sehr übel genommen, die Wegnahme von Elsass-Lothringen. Es gab da gar keinerlei Mittel der Verständigung nach 1870 und 71. Es wurde wirklich eine Erbfeindschaft von beiden Seiten konstruiert, die dann natürlich im Ersten Weltkrieg ihren traurigen Höhepunkt gefunden hat und dann auch im Zweiten Weltkrieg nochmal aufgegriffen worden ist.
Ich habe ja auch die Sonderbeilage unserer Zeitung aus diesem Jahr mal durchgelesen, das Editorial von Peter Koch, das war damals Chefredakteur und Bruder des damaligen Verlegers. Und der ganze Artikel, der sich über zwei Seiten erstreckt, aus heutiger Sicht, der trieft quasi zu vor Nationalismus, wenn man so will, ne? Und die Betonung, wir sind deutsch und danke Preußen, dass du uns quasi heimgeholt hast, sozusagen, ne? Und also es ist etwas befremdlich, wenn man das heutzutage liest.
Also so was wird man heute nicht mehr formulieren, ich sage es mal freundlich.
Genau. Aber erstaunlich ist ja, um nochmal auf die Beilage zurückzukommen, da haben ganz viele unterschiedlichste Persönlichkeiten und Autoren Statements abgegeben.
Da hat sogar Dr. Adolf Altmann, der Oberrabbiner in Trier, hat in dieser Sonderbeilage 25 auch einen größeren Beitrag geliefert, indem er sich auch äußert im Sinne von, wir sind deutsch, wir gehören dazu. Der aber auch betont hat, ja, vor 1000 Jahren im Mittelalter haben wir Juden hier ein Martyrium auch erlebt, ne? Siehe Pogrome. Ne? Aber er hat auch eine Lanze gebrochen, wir sind Teil von Deutschland. Und das ist erstaunlich, weil Altmann ist ja eines der Opfer gewesen, der Nazi-Verfolgung. Also diese Jahrtausendfeiern sind also tatsächlich politisch aufgeladen gewesen. Wie haben die sich denn in der Praxis denn dann so quasi geäußert? Also du hast ja schon erzählt, die wurden im ganzen Rheinland gefeiert. In Köln 1,4 Millionen Besucher bei großen Ausstellungen, Vorträgen. In Koblenz gab es was, in Düsseldorf meines Wissens auch. Wie war das denn bei uns?
Also in Trier hat man relativ spät erst mit der Planung angefangen. Also wir haben da relativ gute Überlieferung zu den Planungsunterlagen. Und hier hat man erst im Oktober, November 1924, also.
If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Grob ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor der eigentliche Feierlichkeiten erste Planungen angestellt, hat man sich dann Expertenkommission zusammengestellt, die eben aus Politikern, Verwaltungsbeamten, aber auch Privatpersonen mehr oder weniger zusammengesetzt haben. Also,
wie hat das dann angefangen? Was muss man sich dann konkret vorstellen? Da sagt jemand, hey, das Ereignis vor 1000 Jahren und hey, die Stimmung ist gerade so in Trier und hey, da wollen wir mitmachen. Und
in Trier hat man sich dann im Prinzip mitbekommen, dass in der anderen großen Städte auch was Großes lief. Und dann hat sich Trier natürlich auch verpflichtet gefühlt, einfach auch als große, bedeutende Stadt, als älteste Stadt Deutschlands, auch ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen. Wollte eigentlich auch eine große Weinmesse, das haben uns leider die Koblenzer weggenommen, die dann ihrerseits eine große Weinmesse für Deutschland gemacht haben, einfach weil sie auch, ja, Sitz der preußischen Staats, die Vertretung des preußischen Staats hatten und auch wirtschaftlich besser aufgestellt waren. Aber man hat dann auch wirklich schöne Events hier in Trier geplant. Eben eine Vortragsreihe der Trier Vortragsgemeinschaft gab's. Es gab ein mittelrheinisches Musikfest, wo wir gemeinsam mit Koblenzern und Saarbrückner und Orchestern zusammengespielt haben. Es waren insgesamt 115 Musiker, die mit von 110 Sängerinnen und Sängern im Chor begleitet wurden, in drei Ensembles, die dann auch tolle Stücke gespielt haben, wie zum Beispiel das Liebesmahl des Apostels von Richard Wagner, das sonst nirgendwo aufgeführt worden ist.
Und das ist bei uns hier in
Trier passiert. Das ist bei uns in Trier passiert. Es gab einen Neubau in einer großen städtischen Festhalle, der Tonhalle, die in einem ganz speziellen Leichtbau gebaut worden ist, ganz, ganz modern. Die wurde leider meines Wissens nach 1945 spätestens abgerissen.
Wo war die zu finden?
In der Deutschherrenstraße. Ich vermute, ich habe es jetzt nicht genau feststellen können, auf dem Gelände von der berufsbildenden Schule.
Also auch extra eine neue Halle errichtet, extra eine neue Veranstaltung. Was hat es da kulturell dann noch darüber hinaus gegeben?
Also es gab dann auch noch ein eigens geschriebenes Stück, der Kurfürst über Balduin von Luxemburg. das der Dichter Leo Weißmandl geschrieben hat, Balduin von Luxemburg, große Trierer Ektone, auch Balduin von Trier oft genannt, war auch Erzbischof vor 700 Jahren hier in Trier. Und das Stück wurde dann in den Kaiserterm aufgemacht. Wir haben da auch tolle Bilder mit großen Roben, großem Bühnenbau und wurde dann den ganzen Festsommer lang durchgespielt.
Und lass mich raten, es ging ein Stück auch darum zu sagen, vor 700 Jahren, da waren wir auch schon quasi eigentlich Teil. Ne,
da sozusagen. Waren wir Deutschland, also Balduin von Luxemburg, der dann eng verwandt war, der ein Luxemburger war, die dann auch der König von Böhmen gestellt hat. Also es war ganz wild, wenn man das jetzt von einem nationalen Aspekt macht, wenn man einfach Kategorien des Mittelalters, wo man eher als Führungsschicht dynastisch gedacht hat und weniger nach nationalen Begriffen. Ein bisschen wild aus heutiger Sicht und auch ahistorisch, wenn man so sieht. Ja. Aber ja, es waren einfach die Zeit damals.
Ja. Und es war ja nicht nur Kultur und Gesang, sondern auch handfest, auch Gewerbe, ne?
Genau, man wollte auch zeigen, wie leistungsfähig eigentlich Deutschland ist und ganz besonders das Rheinland. Und es gab hier eine sechswöchige, riesige Gewerbeschau, wo der ganze Regierungsbezirk Trier vertreten war, aber auch das Saargebiet, das hier etwas losgelöst war und auch noch stärkeren Auflagen unterlag als noch Trier. Die Tonhalle habe ich ja schon erwähnt, da fanden dann auch große Ausstellungen vor. Und hier waren dann ja eigentlich alles, was Rang und Namen hatte, die Leiswerke. Wir haben hier ja auch in der Sonderausgabe die Werbungen gesehen. Es gab dann auch der Blumenhändler Lambert.
Der berühmte Rosenzüchter.
Der Rosenzüchter Lambert, ja, genau, hat auch eine eigene Ausstellung gehabt. Es gab hier ein Begräbnisfeld, wo sich die Leichenbestätter einfach Gräber ausgestellt haben. Ganz groß, ganz paradox. Es gab ein großer Musikpavillon und ein Weinpavillon.
Und es war ja nicht nur Trierer Firmen, das vertreten. Ich habe auch bei uns in Anzeigen gesehen, aus der gesamten Region.
Aus der ganzen Regierungsbezirk Trier und auch aus dem Saarland.
Ja. Wir können da mal kurz reinschauen.
Ja, wir können.
Eine Sonderbeilage.
Genau.
Ja, was mir in der Beilage aber auch aufgefallen ist, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon mal angemerkt, sehr viele historisierende Berichte, Einordnungen und unsere Heimat hier und schau mal dort und der Domschatz da. Also man merkt, dass die Leute auch darauf quasi hingewiesen werden sollten, was es bei uns alles gibt und in welchem Zusammenhang wir stehen. Und ich habe aber tatsächlich nichts gefunden nach dem Motto, wir sind auch vielleicht Teil von Frankreich mal vielleicht gewesen.
Das hat man geflissentlich ignoriert, aber man war ja auch während der napoleonischen Koalitionskriege ja auch Teil Frankreichs, Trier.
Genau, ne? Oder hier ein Beitrag von Studienassessor H. Denz.
Däne,
ne? 1000 Däne. Jahre Rheinland im Reich, ne? Also im Deutschen Reich. Ne?
Ja, ja.
Ein Gedicht für die Mosel, also schon verrückt. Ja, und dann haben wir halt eben hier Anzeigen. Wir haben zum Beispiel hier Anzeigen für vornehme Herren- und Knabenkleidung von dem Konfektionshaus Wolf in Trier in der Brotstraße 20 gegenüber dem Warenhaus Löwenstein. Da muss man jetzt mal gucken, was da heute zu finden ist. Ja, ja. Oder wir haben hier eine Werbung für die Glockengießerei Mabilon in Saarburg. Die gibt es ja heute auch nicht mehr. Möbelwerkstätten Kabil in Wadern. Ich weiß nicht, was findest du? Also
was ich ganz faszinierend finde, ist hier die Werbung für die Automobile. Also während der Gewerbeschau, das war auch ein Zeichen, was es denn neu gibt. Es gab eigene Vorführungen von Radios und Automobilen, gerade so der moderne Technik gerade quasi einfach mal an Otto Normalverbraucher herangeführt, was heute natürlich schon fast wieder veraltet ist. Ich weiß nicht, so viel Radio hört man, glaube ich, nicht.
Stimmt, hier ist eine Anzeige.
Hier eine Autowerbung, Opel Automobile in Trier.
Ja, also, alter Oldtimer ist dargestellt, Autofack GmbH in der Simeonstraße 16 und in der Rindertanzstraße 7, genau, Opel Automobile, Reparaturwerkstätten, Benzin, Tankstation. Ja, da hätten wir heute keine Tankstelle mehr in der Simeonstraße, glaube ich. Genau. Aber sehr spannend, wir blättern mal nochmal weiter. Was haben wir hier? Hier haben wir auch eine Anzeige für die Gewerbe. Die waren 6 Wochen, hast du ja gesagt.
Genau.
Hier ist auch nochmal eine große Anzeige bis zum 13. September 1925. Genau. Tageskarte, eine Reichsmark, ne?
Rentenmark.
Ah, Rentenmark, genau. Das war die neue Mark.
Genau,
ne?
Genau.
Nach der Hyperinflation, ne? Eine Rentenmark für Erwachsene und für Kinder unter 14 Jahre 50 Pfennige. Und nach 7 Uhr abends sogar nochmal einen verbilligten Eintritt. Und Schulkinder zahlen bei gemeinschaftlichem Besuch unter Führung einer Lehrkraft nur 20 Pfennige bis 14 Jahre.
Hier täglich große Konzerte. Also es gab durchaus auch ja, Unterhaltungsangebote.
Ja, und auch schon verrückt zu sehen, welche Werbung hier auch hier für Winzervereine, der Trierische Winzerverein, für Simon Bräu Hell aus Bitburg, ne? Die Bitburger Toll. Simon Bräu, heutige Bitburger Brauerei, ja. Die eine Geschäftsstelle in Trier hatte. Strümpfe sehe ich hier beim Strumpf Spezialhaus E. Seifert in Trier in der Nagelstraße 35. Das ist ja wirklich alles querbeet vertreten.
Ey, wirklich alles, ja. Ja.
Aber auch das hier ist jetzt zum Beispiel eine Brauerei, die gibt es heute nicht mehr. Die Brauerei Schiffer in Trier. Denn da steht ja heute der Karstadt, der Simeonstraße. Ja. Ne? Mit dem Theater. Sehr gut, ja. Genau, ne? Und dem Lichtspielhaus. Simeonstraße 47 mit einem halben Liter Ausschank im Bürgerfreund im Café Astoria. Die älteren Trierer, die kennen das vielleicht noch, die alte Brauerei Schiffer.
Ja, hier haben wir auch die Werbung von Lambert.
Ah ja, stimmt,
Lambert
genau.
Und Söhne.
Lambert und Söhne. Samenhandlung, Gartenbaubetrieb und die Blumenbinderei.
Also wirklich alles, was Rang und Namen hat.
Ja, weiß man denn, ob diese Gewerbeschau auch einen Erfolg hatte? Welchen Effekt sie hatte?
Also erstmal, der unmittelbare Erfolg war, dass es 96.000 Besucher hatte. So viele, also es war wirklich reichhaltig besucht und auch gut angenommen. Jetzt mit dem Erfolg ist natürlich so schwierig zu quantifizieren. Also die Jahrtausendfeiern fielen schon in eine Epoche der Entspannung zwischen Deutschland und Frankreich. Es gab danach auch die sogenannten Verträge von Locarno, die dann im Oktober 25 abgeschlossen wurden, wo eben die Westgrenze klar festgelegt worden ist. Da gab es dann keine Befürchtung mehr, dass das Rheingebiet zum Beispiel an Frankreich fällt oder von Frankreich und Belgien aufgeteilt wird oder so. Da wurde es dann festgelegt. 1930, fünf Jahre bevor es eigentlich hätte sein sollen, nach dem Versailler Vertrag, zogen auch dann die französischen Truppen ab. Es gab große Feierlichkeiten, also vor allem im Juni und Juli. Der Reichspräsident Hindenburg sollte dann ursprünglich auch nach Trier kommen. Kam dann nicht, weil in Koblenz ein schweres Zugunglück kam. Er kam dann später im Oktober danach. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Vorgeschmack aufs Dritte Reich, ehrlich gesagt, das sich dann schon langsam anbahnt.
Ja, er ist nämlich dann, glaube ich, ich habe das in Erinnerung, wir haben auch eine Podcast-Folge zu seinem Besuch gemacht. Ja. Er war nämlich dann auch in Trier, als dann der Reichstag auch aufgelöst wurde und es schon Richtung präsidiale Diktatur dann ging. Ne?
Genau, das ist dann die kurzen Interimsregierungen. Und gut, in Trier hat die NSDAP eher spät Fuß gefasst, weil es hier einfach als erzkatholische Zentrum NSDAP wurde eher so erstmal so als preußisches, protestantisches Phänomen wahrgenommen, das hier in Trier dann erst wirklich in der Wirtschaftskrise dann in den 30er Jahre aufkam.
Ja. Apropos Wahlen, es gab ja hier nicht nur Wahlen zum Reichstag, also zum gesamtdeutschen Parlament, sondern es gab ja auch Kommunalwahlen, aber der Albert von Bruchhausen, der wurde selber ja gar nicht gewählt, oder? Meines Wissens, der wurde ernannt.
Wurde ernannt, soweit ich das weiß, ja. Er war aber Teil vom Provinziallandtag bis 1924.
Und das war quasi die Vertretung für das gesamte Rheinland oder besser gesagt die preußische Provinz.
Also man konnte sich vorstellen, Preußen war gesamte Staatengebilde und darunter gab es dann verschiedene Provinziallandtage. Mhm. Es gab einen schlesischen, es gab einen rheinischen, es gab einen ostpreußischen, wenn ich mich richtig entsinne. Und da haben die einzelnen Regionen, die ja zum Teil erhebliche Strecken voneinander weg lag, eigene Eigeninteressenvertretung gehabt.
Genau. Was weiß man denn von Albert von Bruchhausen und der Gewerbeschau? Ist er da auch aktiv gewesen? Ich meine, er war ja der Stadtoberhaupt.
Er hat die Eröffnung gemacht, aber viel mehr weiß ich leider nicht. Mhm. Viel mehr ist leider auch aus der Akten nicht ersichtlich geworden, was er da sich beteiligt hat. Er war an den Kommissionen immer in der Anwesenheitslisten vertreten, aber konkrete Beteiligung ist schwer herauszufinden, jetzt 100 Jahre später.
Und wahrscheinlich saß er beim großen Kurfürst wahrscheinlich in der ersten Reihe.
Ohne Zweifel. Genau. Da haben wir sogar noch die Einladungslisten.
Ja, nochmal zurück zu diesen Jahrtausendfeiern. Ja. War denn mit der Gewerbeschau dann Schluss? Oder?
Die Gewerbeschau war dann der hohe Höhepunkt in Trier. Danach war Schluss.
Ja. Und hat es denn ähnliche Feiern auch rund um Trier gegeben, also in Bitburg-Wittlich?
Da gab es dann kleinere Sachen. Wittlich gerade nicht, die haben ihre Ausstellung ja in Trier gemacht, im Nebensaal. Mhm. Bitburg gab es meines Wissens nach eine Ausstellung.
Du hattest am Anfang erwähnt, diese Jahrtausendfeiern, also der Anschluss des Herzogtums Lothringens an das damalige Ostfrankenreich, das war quasi auch dann 1000 Jahre später auch Anlass, halt diese Feiern auch politisch halt entsprechend zu färben. Jetzt sind wir im Jahre 1925, 5 Jahre später haben wir die Weltwirtschaftskrise. Weitere 3 Jahre später ist Hitler an der Macht, Adolf Hitler an der Macht. Mhm. Haben diese Jahrtausendfeiern vielleicht irgendwie da mit dazu beigetragen, quasi Hitler hoffähig zu machen, im Sinne von mehr Nationalismus, mehr Abgrenzung oder?
Also da tue ich mich schwer. Ich glaube, das war generell die Stimmung nach dem Ersten Weltkrieg, die da einfach einerseits in der Jahrtausendfeiern Bahn gebrochen hat, andererseits dann leider auch den Aufstieg von Hitler ermöglicht hat. Der Revanchismus gegenüber Frankreich war einfach sehr weit verbreitet. Sie müssen sich vorstellen, eine ganze Jugend hat ihre Jugend in ihren Schützengräben gegenüber Franzosen verbracht. Dass man da nicht sonderlich gut für Völkerverständigung war, ist in der Natur der Sache.
Wahrscheinlich auch gegenseitig.
Gegenseitig, ne? Auch die Franzosen hatten sehr große Ressentiments gegenüber Deutschland.
Ja. Gibt es denn eine andere Feier, die sich aus heutiger historischer Sicht besser eignen würde, um das Rheinland zu feiern?
Es gibt da natürlich mehrere Stichjahre, weiß natürlich nicht, ob man sie auch feiern sollte. Also 1512 gab es zum Beispiel die Gründung vom Kurrheinischen Reichskreis, wo dann eben im Zuge vom Heiligen Römischen Reich, vor allem für die Wehrverfassung, verschiedene Reichskreise gegründet worden sind. Und das war das erste Mal, wo das hier zumindest politisch in eine Kammer gesteckt wurde, aus meiner Sicht. Aber so, es war ein sehr loses Verbündnis. Also hier hat man eigentlich viele kleine Herrschaften gemacht. Klar haben die großen geistlichen Kurfürstentümer wie Köln, Mainz und Trier eben dominiert. Aber dazwischen gab es auch viele kleinere Herrschaften, die auch keine übergeordnete Identität zueinander hatten. Mhm. Dann könnte man natürlich auch 1794 anführen, weil die Franzosen dann das linke Rheinufer besetzt hielten und 1801 auch offiziell annektiert haben. Es wurde Teil von Frankreich.
Stimmt, wir waren mal französisch.
Wirklich 15 Jahre fast. Mhm. Und ja, man war zwar Teil von Frankreich, aber man war immer noch deutschsprachig und hat sich zumindest so eine deutsche Minderheit im französischen Staat, im französischen Kaiserreich gebildet, was auch wieder so eine Gruppenidentität dann gerade in den deutschsprachigen Departements gesorgt hat. Und dann könnte man natürlich auch noch 1815, 1816 bis 1822 vollzog sich der Prozess eben der Gründung der Rheinprovinz, der preußischen Rheinprovinz, wo man dann eben das Ganze politisch in Preußen verortet hat, aber das wollte man natürlich jetzt hier in Trier nicht unbedingt feiern, weil Preußen war natürlich eine fremde Welt, sagen wir es mal freundlich.
Apropos Preußen, ich habe ja gerade schon den Oberbürgermeister erwähnt. Wir hatten ganz am Anfang ja den Oberbürgermeister Adenauer erwähnt von Köln. Köln hat ja selber ja eine große Feier gestaltet, genau. 1,4 Millionen Besucher. Und der Adenauer, ist er denn damals nicht nach Trier gekommen?
Ja, er wurde eingeladen zur Gewerbeschau, musste leider aber absagen, konnte nicht kommen. Aber wir haben im Stadtarchiv eine persönlich unterschriebenen Autografen von ihm, wo er eben seine Absage unterschreibt.
Tja.
Schade, wäre schön gewesen, wäre er gekommen.
Er ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann doch hier vorbei.
Genau.
Ja, eine Frage habe ich noch. Was haben die denn damals da so gegessen auf dieser Gewerbeschau? Die müssen ja alle hungrig gewesen sein, 96.000 Besucher.
Also ich weiß nicht mehr konkret, was sie gegessen haben, aber im Stadtarchiv haben wir die Speisekarte noch und auch eine genaue Weinkarte mit Preisen.
Yeah.
Also ich erinnere mich an der Peace Porter Goldtröpfchen gab es zum Beispiel hier.
Peace Porter Goldtröpfchen.
Ja. Schöner Name.
Nee, ich frage deswegen wegen der Gastronomie, weil in all diesen Anzeigen, in unseren Sonderbeilagen, gibt es auch eine Anzeige für das Rippchenhaus in Trier in der Simeonstraße. Das gehörte damals einem schon damals berühmten Trierer, nämlich dem Paul Trappen.
Der Bodybuilder.
Genau, der Bodybuilder, der stärkste Mann von Deutschland, 2 Ochsen mal hochgehoben. Ja. Und hier ist also eine Anzeige von ihm anlässlich der Gewerbeschau. Er ist ja in den 50er Jahren dann gestorben. Ja, wir können das mal kurz vorlesen, was er denn alles hier vorträgt in seinem Rippchenhaus.
Genau, bringe meinen werten Freunden, Gönnern und Bekannten meinen guten, reichlichen und preiswerten Mittag und Abendtisch in empfehlende Erinnerung. Außerdem zu jeder Tageszeit als Spezialität Rippchen, Eisbein und Leberklöße mit Kraut und so weiter. Bier, gute Schoppenweine. Flotte, aufmerksame Bedienung. Telefonnummer, Athletik-Sportzentrale.
Ja, also vegetarisch klingt das jetzt nicht.
Nee, aber wenn man auch im Trier Rippchenhaus einkehrt, hofft man wahrscheinlich nicht auf vegetarische Kost.
Genau. Ja, Paul Trappen, also wie gesagt, damals halt noch Inhaber des Riebchenhaus, mit einer Anzeige hier vertreten. Diese und weitere Anzeigen, die könnt ihr natürlich bei uns in den Shownotes abrufen vom Podcast bildmäßig und dann könnt ihr euch da selber mal quasi direkt anschauen, sowie auch Beispielseiten aus der damaligen Sonderbeilage des Volksfreundes. Vor 100 Jahren feiert das Rheinland sich selbst. Die sogenannten Jahrtausendfeiern, wir haben uns heute darüber unterhalten und auch über, wie Trier damals halt ausgesehen hat und wer eigentlich auch der Bürgermeister gewesen ist, der dieser Gewerbeschau, der dieser Jahrtausendfeier in Trier vorstand. Wolfgang, vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung, Michael. Genau.
Ja, und noch mehr Informationen dazu, Bilder und Fotos und auch Infos zum Stadtarchiv Trier, die findet ihr bei uns in den Shownotes oder auf volksfreund.de/Porter. Und wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.